Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In dem heutigen Video werde ich dir ein hochinteressantes Buch vorstellen, und zwar das Buch Das indoktrinierte Gehirn von Michael Nils. Ich werde einen kleinen Einblick in das Buch geben und werde auch noch ein paar persönliche Worte dazu sagen. Verpasse es nicht, es ist ein spannendes Thema. Es hat mich gefesselt wie sonst was und ich hoffe, dass ich etwas von dieser Begeisterung zu dir rüberbringen kann. Ja, mein Name ist Markus Peters, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Begründer der ganzheitlichen Herzheilkunde, habe eine Praxis in Bordesholm, die Praxis Herztherapie Nord und die Online-Akademie der Herzerklärer. Ja, wir sind ja nun jetzt bald im vierten Jahr der Corona-Pandemie. Und die Welt hat sich verändert, auch die medizinische Welt hat sich verändert und es stellen sich viele, viele Fragen. Und Michael Nils hat es mit diesem Buch Das indoktrinierte Gehirn geschafft, hier wirklich ein unglaublich überzeugendes und gutes Werk vorzulegen, wo er die vielen verschiedenen Aspekte unter einem bestimmten kleinsten gemeinsamen Nenner quasi zusammenfasst und darstellt. Dieses Buch, das ich nur wärmstens empfehlen kann, habe ich selber in einer unglaublich kurzen Zeit durchgelesen. Es ist ein ganz selten für mich inzwischen geworden, bei der Fülle der Literatur, die ich auch selber ständig auch zu verarbeiten habe, dass ich ein Buch von A bis Z wirklich komplett durchlese. Ich habe es gemacht, obwohl dieses Buch nun auch wahrlich nicht dünn ist. Es umfasst summa summarum 377 Seiten. Davon ist natürlich ein großer Anteil Literaturverzeichnis. Also wirklich Text sind es 350 Seiten. Es ist ein Buch, das unter verschiedenen Gesichtspunkten gelesen werden kann. Ich kann es lesen als einen Science-Fiction-Roman. Geradezu, oder einem Roman im Sinne von Kafka, von Franz Kafka. Und ich sage ganz ehrlich, wenn dieses Buch vor 5 Jahren erschienen wäre und da hätte es mir jemand zu lesen gegeben, ich hätte gesagt, nee, mit so einem Quatsch will ich meine Zeit nicht vergeuden. Das ist so irre, was da drin steht in dem Buch. Das glaube ich nicht. Es kann gelesen werden unter dem Aspekt eines Kriminalromans. Es ist spannend geschrieben, wie ein Krimi. Und es hat auch bei mir dazu geführt, dass ich also wirklich oftmals mich schier nicht losreißen konnte und aufhören konnte zu lesen. Und ich wirklich jede Minute genutzt habe, um wieder wenigstens eine halbe Seite weiterzukommen, weil es mich so gefesselt hat. Wirklich wie ein richtig guter Krimi. Du kannst es auch lesen unter dem Aspekt, es ist eine Gebrauchsanweisung dafür, was jeder tun kann, um seine Kompetenz im Bereich des Denkens aufrechtzuerhalten. Wir leben ja in einer Zeit, ich will das mal vorsichtig formulieren, wo sehr, sehr viel Meinung es gibt und sehr wenig Wissen. Und wo ich selber auch oft fassungslos davor stehe, was da schon wieder verzapft wird von irgendwelchen Leuten im Sinne von Meinungsbildung und das einfach bar jeder Grundlage ist. Ja. Und um hier auf der kognitiven und intellektuellen Ebene nicht auf eine schiefe Bahn zu kommen, was große Teile der Gesellschaft inzwischen sind, ist meine Meinung, sozusagen dagegen Rezepte zu finden, was kann ich tun, Anleitungen zu finden. Unter diesem Gesichtspunkt kann man das Buch als Ratgeber lesen. Ich kann das Buch aber auch lesen, und das ist, denke ich, der hauptsächliche Ansatz von Michael Nils. Ich kann das Buch lesen als eine Übersichtsarbeit über das, was sich in den letzten 4 Jahren abgespielt hat und was bereits seit vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, vorbereitet worden ist. Ja, wer ist Michael Nils? Wenn wir auf seiner Webseite nachschauen, Michael Nils ist habilitierter Arzt. Er hat sich habilitiert im Bereich der Molekulargenetik. Er hat viele interessante Bücher geschrieben, zum Beispiel zum Thema Alzheimer, zum Beispiel zum Thema Algen. Aber er hat auch viele Bücher geschrieben zum Thema Mindset. Er ist in kürzester Zeit hat er den nordamerikanischen Kontinent, also den USA, durchquert mit dem Fahrrad 4.800 Kilometer in 11 Tagen. Er hat eine Dokumentation geschrieben oder verfasst zum Bestieg des Kilimanjaros. Also er ist sehr sportlich unterwegs, er ist auf höchstem wissenschaftlichen Niveau unterwegs und hat, wie gesagt, bereits mit dem Buch über Alzheimer, mit dem Buch über Algenöl, Omega-3, als auch dann mit einem gewissermaßen einem Vorgängerbuch, das erschöpfte Gehirn, schon bereits einige sehr lesenswerte und gute Bücher vorgelegt. Er hat noch mehr geschrieben, das ist hier nur ein kleiner Einblick in sein schriftstellerisches Wirken. Hut ab. Ja, wenn wir uns jetzt diesem Buch hier zuwenden, dann finden wir eben, wie gesagt, ein Buch vor. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden über ein Interview, das er Jasmin Kosubek gegeben hat. Ich habe mir das im Zug angehört und dann sofort das Buch bestellt. Da war es noch gar nicht erschienen. Und es kam dann sofort. Und kurz nachdem es erschienen ist, habe ich es dann eben, wie gesagt, auch innerhalb von kürzester Zeit durchgelesen. Ich will jetzt einmal einige wesentliche Aspekte zusammenfassen aus diesem wirklich großartigen Buch, um einen Geschmack dafür zu geben und eine intensive Einladung auszusprechen, dieses Buch sich zuzulegen und sich damit auseinanderzusetzen. Michael Nehls ist ganz klar sehr im Bereich der Neurowissenschaften angesiedelt. Er kennt sich sehr, sehr gut aus zum Thema Gehirn. Ich muss sagen, ich fand seine Erläuterungen der Gehirnstrukturen auch als Arzt ausgesprochen gut verständlich, wie er die einzelnen Gehirnstrukturen erklärt und so. Da habe ich auch manches auch nochmal tiefer verstanden, zumal ich natürlich auch gerade in der Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre auch nicht so drinstecke. Ein wesentlicher Gesichtspunkt seiner Ausführungen ist der Hippocampus, der sich aufteilt in zwei verschiedene Bereiche. Das ist einmal der Gyrus dentatus und einmal Cornu ammonis. Das ist einmal ein Bereich, der ist zuständig für Gedächtnis, für Ort und Zeit. Er sagt, hier wird sozusagen das Wann und Wo abgespeichert. Wann und wo habe ich etwas erlebt? Und in diesem Cornu ammonis wird abgespeichert, was und wie habe ich das erlebt. Und dieses, was ich hier abspeichere, wird in der Nacht übertragen in das Großhirn, in den Bereich, wo es jetzt sozusagen dauerhaft abgespeichert wird. Das erklärt er ausgesprochen gut und nachvollziehbar, wie hier die Zusammenhänge sind, eben wie gesagt, wirklich ausgesprochen erlebbar. Nachvollziehbar. Er geht dann in einem weiteren Kapitel, geht er dann darauf ein, auf das ganze Thema, wie kann ich diesen Hippocampus in seinen Anteilen, wie kann ich den lebenslang sozusagen vital halten? Und er gibt dort Aspekte zum Besten, begründet das auch sehr, sehr gut, was ich jetzt auch aus dem Bereich der Kardiologie nur absolut bestätigen kann. Es ist exakt das Gleiche. Auch dazu würde ich gerne nochmal ein Video machen, weil ich da gerade letzte Woche eine sehr, sehr interessante Patientenbegegnung hatte. Aber so viel sei hier zusammengefasst. Er spricht da von verschiedenen Ebenen. Er spricht zum einen davon, von dem Lebenssinn. Mein Leben muss einen Sinn haben. Das erinnert mich, das ist jetzt meine Interpretation, das erinnert mich an Aaron Antonovsky, der Entwickler der Salutogenese, der spricht von der Sinnhaftigkeit der eigenen Biografie. Ich denke, hier ist ein Zusammenhang zu sehen zwischen Michael Nehls, der eben vom Lebenssinn spricht, und auf der anderen Seite eben Aaron Antonovsky, der von der Sinnhaftigkeit in der eigenen Biografie spricht. Dann Bewegung, zweiter wesentlicher Faktor. Dritter wesentlicher Faktor, das Sozialleben, das heißt die Interaktion mit anderen Menschen. Ja, er führt dort zum Beispiel aus, dass eben die Großeltern sich um die Enkelkinder kümmern. Das ist eben ein ganz wesentlicher Aspekt, der dafür sorgt, dass die Großeltern zerebral, also vom Gehirn her, jung bleiben und entwicklungsfähig bleiben. Dann der Schlaf, REM-Phase und Tiefschlafphase, das sind auch zwei ganz wesentliche Zeiten oder unterschiedliche Phasen des Schlafes. wo wiederum die Übertragung vom Hippocampus, also sozusagen dem Arbeitsspeicher, in das Frontalhirn, sozusagen dem Langzeitspeicher, stattfinden. Und dann ein weiterer Aspekt, die Ernährung und die Versorgung mit Mikronährstoffen. Und auch hier geht er ein auf die große Rolle von Vitamin D, von Omega-3-Fettsäuren. Das hat er ja bereits in seinem Buch über das Algenöl ja auch ausführlichst dargelegt, und Jod. Ja, der Jodmangel, den wir heutzutage in weiten Teilen der Bevölkerung haben, hat, das wird ja auch immer deutlicher, das wusste ich auch schon vor diesem Buch, wird ja auch immer klarer, dass das wirklich zusammenhängt mit einer mangelhaften Gehirnentwicklung. Also Vitamin D, Omega-3 und Jod, das sind eben so drei wesentliche Gesichtspunkte, die er dazu benennt. Das Vitamin D ja im Bereich der Knochen, des Immunsystems und auch der kardialen Gesundheit eine riesengroße Rolle spielt, ist für mich bekannt. Das Vitamin D auch für den Hippocampus auch eine so große zentrale Rolle spielt. Na, ich sag mal, das hätte ich wahrscheinlich vor 3 Monaten geahnt, dass das so ist, weil Vitamin D einfach diese zentrale Schlüsselrolle hat. Und jetzt habe ich es auch in diesem Buch nochmal wirklich klar nachvollziehbar dargelegt bekommen von ihm. So, wenn wir uns das klar machen, dass das die wesentlichen Schlüssel sind, die dafür notwendig sind, dass wir gesund bleiben vom Kopf her, dass wir in der Lage sind, uns zu orientieren in Raum und Zeit, dass wir, und da kommt er eben darauf zu sprechen, dass er sagt, der Hippocampus ist eben ein wesentliches Organ, wo er sozusagen ja von einem autobiografischen Gedächtnis spricht. Ja, was ist passiert, wie ist es passiert, wann ist es passiert und wo ist es passiert? Ich will dazu mal ein paar Beispiele sagen. Also wenn wir das Datum 9/11 nehmen, also der Tag, wo die Flugzeuge in die Twin Towers reingeflogen sind in New York, wir werden, wenn wir alt genug sind, wir werden wissen, was ist passiert, dieses schreckliche Unglück in New York. Wir wissen, wie es passiert ist, da sind die Flugzeuge reingeflogen. Wir wissen, wann es passiert ist und wir wissen, wo es passiert ist. Wir wissen gleichzeitig auch, was habe ich selber gemacht, an welchem Ort war ich, wo habe ich davon zum ersten Mal gehört. Ja, weiteres Beispiel. Gerade jetzt mal nehmen wir erstmal ein Beispiel, das steht jetzt so nicht bei Michael Nils, sondern es ist jetzt von mir, um dir das zu erläutern, worüber Michael Nils hier spricht. Nehmen wir mal an, der erste Kuss. Du wirst dich daran erinnern, mit wem war der erste Kuss, wie kam es dazu, wann ist es passiert, wo ist es passiert. Oder für Frauen beispielsweise ein positiver Schwangerschaftstest. Das erste Mal sehen, okay, der Schwangerschaftstest ist positiv. Auch hier können sich die Frauen daran erinnern, wo ist es passiert, wann ist es passiert, in welchem Umfeld ist es passiert. Das sind Dinge, die prägen uns in unserem autobiografischen Gedächtnis. Und dieses autobiografische Gedächtnis braucht eben diese Substanzen, diese Aspekte des Lebens, die ich eben genannt habe, also Sinnhaftigkeit des Lebens, Bewegung, Sozialleben, Schlaf, Ernährung, entsprechende Versorgung mit Mikronährstoffen, damit das Ganze funktionieren kann. Und jetzt kommt eben ein weiterer Gesichtspunkt dazu, wenn ich das habe, diese Aspekte von Sozialleben etc., dann wird das hippocampale Volumen, also sprich das Volumen dieses Gehirnareals, steigt an und bleibt auf einem hohen Niveau, wie wir das hier an dieser Abbildung sehen. Wir es bei unserem westlichen Lifestyle in etwa ab dem 30. Lebensjahr kontinuierlich sinkt. Und da sind wir bei dem Aspekt, den ich vorhin gesagt habe. Es ist eben auch ein Ratgeber für gesundes Altwerden. Ja, weil wenn ich diese Aspekte, die ich eben gesagt habe, wenn ich die bedenke, dann verhindere ich damit sozusagen zerebrales Alter. So, was ist jetzt passiert, beziehungsweise mit welchen Maßnahmen blockiere ich dieses autobiografische Gedächtnis? Durch Bewegungsmangel, durch Einsamkeit, Schlafstörungen, Ernährungsdefizite oder Fehlernährung und Mangelzustände an Mikronährstoffen und Angst. Da geht er auch noch sehr explizit ein. Das will ich jetzt hier mal außen vor lassen. Ich will ja nicht das ganze Buch hier zitieren, sondern ich will dir Appetit anregen, sich das Buch zuzulegen und dann zu lesen. So, und genau das, und das ist der Punkt, den Michael Nehls beschreibt, das ist der Punkt, wo ihm deutlich geworden ist, in einem Urlaub im Sommer, Herbst 2022 auf Korsika, glaube ich, beschreibt er das im ersten Kapitel, wo er da in dem Ort, wo er gewesen ist, im Gespräch mit anderen Menschen darüber nachdachte und gemerkt hat, Mensch, ja, genau hier steckt sozusagen ja ein größeres Konzept dahinter, dass eben dieses autobiografische Gedächtnis zerstört worden ist oder zerstört wird. Ja, also wir haben durch die Maßnahmen, Lockdowns, haben wir einen Bewegungsmangel hervorgerufen, wir haben Einsamkeit hervorgerufen, wir haben Angst produziert, wir haben Schlafstörungen produziert. Und er greift doch etwas auf, was mich ja auch 2020, wie ich das Ganze noch bei weitem nicht in dieser ganzen Dramatik durchschaut habe, wo ich mich ja auch gefragt habe, so sag mal, Vitamin D, es kommen die ersten Studien, die zeigen, Vitamin D hilft, dann brauchen wir keine Angst zu haben vor Corona. Ja, wo er ausführt, dass eben seit Jahrzehnten, und deswegen wird dieses, das, was 2020 begann, offensichtlich bereits seit Jahrzehnten vorbereitet, dass eben seit Jahrzehnten Mangelzustände im Bereich der Mikronährstoffe im Grunde durch die Medien und durch die Politik sozusagen wirklich bewusst herbeigeredet wird, indem ich Vitamin D schlecht mache, indem ich Omega-3-Fettsäuren schlecht mache und so weiter. Das ist dann der Punkt, wo er dann sagt, ja, durch diese ganzen Maßnahmen, inklusive dann das Spiken, was Impfung genannt wird, haben wir das neue koronare Normal. Das heißt, der Hippocampus schrumpft schneller. Damit geht das autobiografische Gedächtnis flöten. Es wird immer weniger. Und je weniger ich autobiografisches Gedächtnis habe, je weniger ich mir meiner Individualität bewusst bin, umso mehr werde ich manipulierbar. Und da sind wir bei dem Aspekt, wo ich vorhin sagte, das hat sozusagen was von Science Fiction, wo ich vor 5 Jahren gesagt hätte, nee, also einen dystopen Roman will ich nicht lesen. Und wo jetzt aber deutlich wird, ja, wenn ich das unter diesem Gesichtspunkt zur Kenntnis nehme, dann steckt da eine erschreckende Logik dahinter. Und zwar angefangen bereits vor Jahrzehnten und dann wirklich seit Januar 2020. Und das ist wirklich eine ganz großartige Leistung von Michael Nehls, das so auf den Punkt zu bringen und mit unglaublich vielen Quellenangaben zu belegen und zu zeigen, wie hier die Zusammenhänge sind. Also von daher, es ist ein, in meinen Augen ist dieses Buch wirklich das wichtigste Zeitzeugenbuch zur Gegenwart, was uns tief hineinführt in die medizinischen, aber auch soziologischen, politischen Hintergründe dessen, in welchem, in welcher kafkaesken Welt wir inzwischen angekommen sind. Insofern wünsche ich aus tiefstem Herzen diesem Buch eine weitestgehende Verbreitung. Dieses Buch sollte eigentlich jeder wache Zeitgenosse gelesen haben. Ich will dazu aber einige wenige Einschränkungen geben. Wem es seelisch nicht gut geht aktuell, dem empfehle ich nicht, dieses Buch zu lesen. Also mit anderen Worten, lese dieses Buch dann, wenn du ganz gut in deiner Mitte bist und auch in deiner Kraft bist. Weil sonst, das ist so wahnwitzig, was Michael Nehls hier herleitet. Es ist so irre, Aber er zeigt ja, dass das ja keine Hirngespinste sind, sondern dass das Realität ist von dem, was ich gerade genannt habe. Es ist so irre. Es ist Realität. Es ist eine irre Realität. Und das auszuhalten braucht Kraft. Ich fürchte auf der anderen Seite, dass die allermeisten Menschen, die dieses Buch lesen sollten oder es lesen müssten, es nicht lesen werden. Weil, und da ist auch eine gewisse, ja, also da habe ich einen gewissen Pessimismus. Viele Menschen, die dieses Buch zur Kenntnis nehmen sollten, ich denke da zum Beispiel auch an Entscheidungsträger im Bereich der Politik, im Bereich der Medien, im Bereich der Wissenschaften, in der Ärzteschaft, dass viele dieser Menschen gar nicht mehr die Kapazitäten in ihrem Hippocampus haben, dieses Buch überhaupt noch zu verstehen. Es ist nicht schwer. Er hat es in einer sehr einfachen Sprache geschrieben, aber es ist schon komplex. Es ist schon viel. Also, und es ist eben, ja, man hat es eben nicht in 3 Stunden durchgelesen. Man muss da schon auch mit einem gewissen Durchhaltewillen sich da auch durcharbeiten. Und diesen Durchhaltewillen sehe ich bei vielen Menschen leider nicht mehr. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, für jeden Menschen, der verstehen will, was geht eigentlich ab in dieser Welt, dem kann ich dieses Buch nur allerwärmstens empfehlen. Am Schluss, im letzten Kapitel, geht Michael Nehls dann auf die ganze Fragestellung ein, okay, was können wir tun? Natürlich zum einen, ich habe das ja eben gesagt, eben sich bewegen, Sozialleben und so weiter, diese ganzen Dinge sozusagen pflegen. Und er hat das ja auch in einem früheren Buch die Methusalem-Formel genannt, also die Formel gegen pathologisches Altern beziehungsweise für gesundes Altern. Ich selber finde, das ist sozusagen die einzige Kritik, die ich an diesem Buch äußern würde. Ich finde dieses letzte Kapitel, wo er beschreibt, welche Gegenmaßnahmen wir gesellschaftlich ergreifen können, um hier uns diesen wahnwitzigen Prozessen zu wehren. Da, ja, das ist schon gut, aber das ist mir viel zu wenig und ich denke, da gibt es wesentlich mehr. Aber ich muss auch ganz klar sagen, das ist, denke ich, jetzt auch nicht der Ansatz, auch nicht der aus der Berufsbiografie heraus der Ansatz von Herrn Nehls, diese Dinge darzulegen. Für mich war es in diesem Herbst so, dass ich dieses Buch zur Seite gelegt habe, wie ich durch war. Und ich hatte ja bereits das nächste Buch sozusagen mir schon gekauft gehabt. Das lag schon da. Und dieses nächste Buch behandelt diese Frage dann in einer tieferen Dimension. Also diese Frage, was können wir dagegen tun? Es ist das Buch von Raphael Bonelli. Die Weisheit des Herzens, auch in diesem Herbst erschienen. Das möchte ich im nächsten Video besprechen. Und dann im übernächsten Video habe ich vor, noch ein weiteres Buch zu besprechen, was dann diese Frage, was können wir tun, noch weiter von einem weiteren Gesichtspunkt aus vertiefen wird. In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Geduld, viel Kraft, viel Durchhaltevermögen und viel Gesundheit. Also geht raus, bewegt euch, pflegt soziales Leben, achtet auf euren Vitamin-D-Spiegel. Das ist ja das, was wir vom ersten Tag der Pandemie unseren Patienten gepredigt haben. Das kann ich vielleicht noch hier an dieser Stelle auch einmal anführen. Jetzt ein sehr persönlicher Rückblick auf die Corona-Krise. Der kommt jetzt ganz spontan. Es ist bereits um Ostern sind die ersten Arbeiten erschienen, die gezeigt haben, dass ein ordentlicher Vitamin-D-Spiegel dazu führt, dass die Sterblichkeit an dem neuartigen Coronavirus gegen Null runtergeht. Studien, die werden auch hier von Ihnen zitiert. Und ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie ich im April, Mai 2020 diese Studien dann auch zur Kenntnis genommen habe. Es war im Grunde bereits vorher schon klar gewesen, es war schon im Januar, Februar klar, aus früheren Arbeiten, dass wahrscheinlich hier auch Vitamin D helfen wird. Wir haben bei allen unseren Patienten sie dazu aufgefordert, nicht jeder hat es gemacht, aber wir haben dazu aufgefordert, lasst euren Vitamin D-Spiegel überprüfen, lasst es uns machen, lasst uns dafür sorgen, dass wir rasch den Vitamin D-Spiegel hochziehen in den hochnormalen Bereich hinein. Und wir haben bei unserem Patientenklientel keinen einzigen Patienten ins Krankenhaus einweisen müssen, geschweige denn, dass einer von den Patienten, die wir wirklich in unserer Betreuung hatten, ist keiner verstorben an Corona. Ja. Es gab schon ein paar Situationen, wo ich dann Patienten dann sehr engmaschig telefonisch betreut habe, wo mir auch dann, boah, ich erinnere mich so an so ein paar Situationen, wo ich auch wirklich in größter Sorge gewesen sind, wo ich auch alle 1 bis 2 Stunden telefoniert habe mit den Angehörigen, wo ich auch sehr innerlich immer die Frage hatte, muss ich den Patienten jetzt ins Krankenhaus einweisen? Nein, es ist nicht nötig geworden. Es ging alles so. Und wie gesagt, kein Patient ist gestorben. Selbst Patienten mit einer schwersten Herzinsuffizienz haben es problemlos überstanden. Ich erinnere mich an einen Patienten wirklich mit einer ausgeprägten Herzinsuffizienz. Da haben wir auch dafür gesorgt, Vitamin D ordentlich hochziehen. Und dann habe ich ihm erklärt, was er zu tun hat, welche Maßnahmen er zu ergreifen hat, sollte dieser Patient Corona kriegen. Und dann, der wohnt nicht um die Ecke, sondern ein bisschen weiter weg. Und dann rief er mich irgendwann an und sagte zu mir, ja, Herr Peters und so weiter, ja, alles gut. Und dann, ach ja, vor ein paar Monaten habe ich Corona gehabt und lag auch mit hohem Fieber im Bett und so weiter. Und ich dann, um Gottes Willen, warum haben Sie mich nicht informiert? Ich hätte Sie doch begleiten können. Ich habe ja in der Zeit sehr, sehr viele Patienten per Videocall beziehungsweise telefonisch begleitet. Und dann sagte der Patient, nö, Sie haben mir ja genau gesagt, was ich zu tun habe. Das habe ich genauso gemacht, wie ich mir das damals aufgeschrieben habe. Und ich war eine Woche krank und habe das ansonsten gut hinter mich bringen können. Also, das nur als ein kurzer persönlicher Rückblick auf meine Erfahrung, die voll und ganz das bestätigen, was Michael Nehls eben auch hier schreibt. In einem späteren Video möchte ich auf diesen sehr interessanten Aspekt des autobiografischen Gedächtnisses eingehen. Das werde ich in meinen nächsten Wochen mal machen, weil das zum Thema spirituelle Herzensebene eine super spannende Fragestellung ist. Die werden wir irgendwann später einmal betrachten. Ja, jetzt bin ich aber fertig. Also liebe Grüße aus Bordesholm, euer Markus Peters, euer Herzerklärer.